Wie muss eine Kirche aussehen, die in unserer leidenden Welt Mission erfüllt, wo Jesus uns gegeben hat? Das ist die Frage heute Morgen. Mein Ziel ist, dass ich euch heute Morgen eine biblische Grundlage legen kann, damit eine klare Antwort auf diese Frage möglich ist. Wie muss die Kirche aussehen, wo in unserer leidenden Welt die Mission erfüllt, wo Jesus ihr gegeben hat? Ich gehe von zwei Thesen aus. Die erste These hat mit der Begründung der Mission zu tun. Begründung der Mission. Ich werde euch jetzt eine Frage stellen. Und die wird jeder für sich selber beantworten, aber bitte laut. Man kann also keinen Fehler machen. Ich werde eine Frage stellen und wenn du die Antwort hast, dann sagst du es laut. Abgemacht? Kann überhaupt nichts schief gehen. Ready? Also, an welche Bibelstelle denkst du, wenn ich das Wort Mission sage? Halleluja. Ihr seid so richtig gute evangelikale Studenten. Matthäus 28. Wir Evangelikalen begründen die Mission hauptsächlich mit dem Missionsbefehl von Matthäus 28. Meine These ist, ihr seht es jetzt gerade da vorne, die Missionsbegründung von Matthäus 28 her ist für unser nachkoloniales Zeitalter nicht mehr ausreichend, um Mission langfristig zu sichern. Im Zeitalter vom Kolonialismus war Mission hauptsächlich das, Seelen retten und gemäss Matthäus 28 zu Jünger machen. Mission hat vom kolonialen Weltgefüge profitiert. Die Überlegenheit der westlichen Kultur, der technische Fortschritt, hat es ermöglicht, dass man tief in unerreichte Länder vordringen konnte. Die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen waren äußerst günstig für die Mission. Es hat verhältnismäßig wenig Hindernisse gegeben. Wichtig ist, die Machtverhältnisse damals sind nicht hinterfragt worden. Ebenso wenig die soziale Schichtung und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten. Man hat sich ganz auf Evangelisation und Jüngerschaft konzentriert. Heute leben wir in einer veränderten Welt gegenüber dem Zeitalter des Kolonialismus und der Hochblüte der Mission. Und ich werde euch das mit ein paar Stichworten da erläutern. Ihr seht alle da vorne? Gut, da geht so einigermaßen. So. Ich nenne euch drei Stichworte. Eine veränderte Welt. Das erste Stichwort: sozial. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist zu einem wichtigen Thema geworden. Die Tatsache, dass die südliche Halbkugel unter Armut leidet, wird heute zunehmend als eine nicht hinnehmbare Ungerechtigkeit empfunden. Das Empfinden ist im 19. Jahrhundert in der Hochblüte der Mission nicht vorhanden gewesen. Ein zweites Stichwort: ökologisch. Ich werde das Skript nicht abgeben, wenn jemand es behalten möchte, müsst ihr es mitschreiben oder das Buch lesen das nächste Jahr. Ökologisch. Die ungelösten Probleme vom Klimawandel haben zu einer neuen Situation geführt. Es ist ein Gefühl heute vorhanden, dass etwas muss da werden. Und ich gehe davon aus, dass das Gefühl nicht mehr hinterfragt werden wird. Drittes Stichwort, und das ist jetzt ganz wichtig, der Süden. Im Zeitalter des Kolonialismus hat sich das Zentrum des Christentums in der nördlichen Erdhälfte befunden. Das ist heute anders. Die Mehrheit des erwecklichen Christentums lebt in der südlichen Erdhälfte. Und das hat eine missiologische Auswirkung. Die Evangelikalen im Süden begnügen sich nicht mit Matthäus 28 als Missionsbegründung. Sie leben im Kontext von Unterdrückung und von Armut und wollen etwas gegen diese Zustände tun. Und das, was sie wollen tun als Teil ihrer Mission, das lässt sich mit Matthäus 28 allein nicht mehr begründen. Unter dem Eindruck von diesen Veränderungen hat sich die evangelikale Mission gewandelt. Wenn wir die jüngere missiologische Entwicklung überblicken, dann können wir vier Phasen ausmachen. Bis in den 1960er Jahren war Stichwort in der evangelikalen Mission Evangelisation gewesen. Evangelisation. Wie ich vorher gesagt habe, hat man Mission hauptsächlich als Evangelisation verstanden und man hat das mit Matthäus 28 begründet. Dann in den 70er Jahren ist Stichwort soziale Verantwortung gekommen. Soziale Verantwortung. Am Lausanner Kongress für Weltmission im Jahr 1974 ist die soziale Verantwortung zur missionarischen Pflicht erhoben worden. Die soziale Verantwortung ist seitdem nicht mehr nur eine Pflicht der Nächstenliebe gewesen, sondern man hat gesagt, sozial handeln ist eine missionarische Pflicht. Das war epochal für die evangelikale Mission. In den 80er Jahren ist Stichwort Transformation ins Spiel gekommen. Transformation. Man hat nicht mehr nur sozial handeln, wenn Nöte bereits auftreten sind, sondern man hat einen Beitrag leisten zur Verhinderung der Not. Die Mission hat sich dahingehend verändert, dass man sich darum bemüht hat, die Gesellschaft nach dem Willen Gottes zu transformieren, zu verändern. Die Mission hat angesetzt, auch Strukturen zu verändern. Und in den 1990er Jahren ist das Stichwort inkarnatorisch ins Spiel gekommen. Inkarnatorische Mission. Man hat nicht mehr nur bei Matthäus 28 und beim Sterben und der Auferstehung von Jesus angesetzt, um Mission zu begründen, sondern früher beim Leben von Jesus, bei der Menschwerdung, eben der Inkarnation von Jesus. Es hat sich die Überzeugung durchgesetzt, so wie Jesus sich den Nöten der Menschen angenommen hat. So muss auch die Mission im Dienst an den Menschen bestehen und sich ihren Nöten annehmen. Die Veränderungen, die sich seit der Kolonialzeit abgespielt haben, haben zu etwas geführt, das ich ein prophetisches Moment nennen möchte. Ein prophetisches Moment. Wir müssen heute Antworten geben auf Kardinalfragen von unserer Zeit. Kirchen und Mission können im 21. Jahrhundert nicht mehr gedacht werden, ohne einen konkreten Bezug zu den globalen, ökologischen, gesellschaftlichen, politischen Herausforderungen von unserem globalisierten Zeitalter. Die missiologische Entwicklung, die ich da ganz kurz skizziert habe, die hat eine ekklesiologische Auswirkung. Wenn Mission die soziale Verantwortung einschließt, wenn sie inkarnatorischen Charakter hat und wenn sie zur Transformation, sprich zur Veränderung der Welt drängt, dann gilt das natürlich auch für die Kirche, dort wo sie ist. Mission ist dann nicht nur das, wo Kirche Personal oder Finanzen zur Verfügung stellt. Mission ist sozusagen Kirche selber. Mission ist dann Kirche selber. Der Einsatz für gerechte Verhältnisse in der Welt, die dienende Zuwendung zu Bedürftigen im Umfeld der Kirche, die Verkündigung vom Evangelium auf kulturell relevante Weise, all das ist Mission. Im Zeitalter des Kolonialismus war Mission Evangelisation und Jüngerschaft. Heute stehen wir vor einem verbreiterten Missionsverständnis und das wird grosse Umwälzungen zur Folge haben, auch in unserem Verständnis von der Kirche. Anders gesagt, Mission nur durch die Linse von Matthäus 28 anzuschauen, funktioniert heute ganz einfach nicht mehr. Zweite These, sehen Sie gerade da vorne. Wenn die Kirche sich als Reich Gottesgemeinschaft versteht und seine Werte radikal lebt, wird sie eine glaubhafte Demonstration biblischen Heils sein, eine anziehende Alternative mit dem Potenzial, die postmoderne Gesellschaft zu transformieren. Ich habe gesagt, dass Mission von Matthäus 28 her für die heutigen Herausforderungen nicht mehr langt. Mission muss umfassender begründet werden. Wie können wir Mission dann begründen, wenn Matthäus 28 eine schmale Basis ist für Mission? Folgendermaßen: wir haben den traditionellen Ansatz, der vom Tod von Jesus herkommt. Matthäus 28, Evangelisation und Jüngerschaft. Wir wollen Mission aber weiter definieren, eine weitere biblische Basis schaffen, das habe ich falsch geschrieben, vom Leben von Jesus her. Wir wollen Mission vom Leben von Jesus her begründen. Nicht nur sein Tod liefert die Missionsbegründung und seine Auferstehung, sondern auch sein Leben. Johannes 20, Vers 21. Johannes 20, Vers 21. Da macht Jesus sein Leben und seinen Dienst zur Begründung der Mission. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben also da Mission vom Leben von Jesus her. Aber wir müssen noch weitergehen. Mission müssen wir auch von der gesellschaftlichen Verfassung vom Volk Israel her begründen. Gott hat durch das Gesetz von Mose gesellschaftliche und politische Strukturen geschaffen, die es ermöglicht haben, dass in Israel ganzheitliches Heil entstehen konnte. Ich gebe ein Beispiel. Die Regelung vom Jubeljahr, und da gehen wir ins Buch Levitikus, Kapitel 25. Das ist ein Kapitel, das ich liebe und das ich für sehr relevant halte für unsere postmoderne Zeit. Levitikus 25, Vers 10. Erklärt das 50. Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus. Es gelte euch als Jubeljahr. Und was soll in dem Jubeljahr passieren? Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren. Die Regelung hat es ermöglicht, dass ein Israelit alle 50 Jahre zum Familienbesitz, zum Land der Väter zurückkehren konnte. Wenn er verarmt war, hat er einen Neuanfang machen. Wer Land hatte, hat Arbeit gehabt. Wer Arbeit hatte, hat für sich und seine Familie sorgen. Das Jubeljahr war also eine wirtschaftliche Massnahme. In dieser Regelung offenbart sich Gott als Gott von der Transformation. Er hat den Vätern von Israel nicht gesagt, erziehend eure Kinder im Glauben an mich. Gott hat auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass eine Familie existieren kann, dass ein Vater seinen Söhnen und Töchtern Glauben und Wert vermitteln kann. Gott hat sich da offenbart als Gott von der Familie, als Gott von der Gerechtigkeit und als Gott von der Wirtschaft. Und das muss Auswirkungen auf unser Missionsverständnis haben. Und jetzt noch etwas Viertes, was auch wichtig ist, von woher wir Mission begründen. Wir müssen Mission auch vom Reich Gottes her begründen. Gott hat in Israel seine sichtbare Herrschaft errichtet und er hat durch seine Propheten vorausgesagt, dass sich die Herrschaft eines Tages über die ganze Welt wird ausdehnen. Das ist eine Skizze, eine hermeneutische Skizze von einer umfassenden Missionsbegründung. Ich gebe euch jetzt 6 Minuten Zeit, die Gruppe von 4 oder 5 zusammenzuhocken und die These zu diskutieren. Nachher machen wir weiter. 6 Minuten. Unser Thema ist ja Missionale Church. Und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt zu dem Begriff Missionale Church irgendwelche Denkmodelle oder Praxis weitergebe. Das ist gar nicht mein Ding, ich kann das gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir einfach in die Bibel schauen und eine Grundlage erarbeiten, wo wir darauf Kirche bauen können, wo wir ein Verständnis für Kirche gewinnen können, das relevant ist für unsere Zeit, wo wir drin leben. Darum geht es und darum wird sehr viel Theologie sein. Ich denke, das ist für euch kein Problem, wir sind Studierende. Was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen von daher, vom Reich Gottes her, versuchen, eine umfassende Missionsbegründung zu definieren. Ich werde im Alten Testament anfangen. Dort schauen wir uns die Vision der Propheten an, die sie vom Reich Gottes hatten. Dann gehen wir zu Jesus und schauen, wie hat Jesus das Reich Gottes verkündigt und gelebt. Wir schauen die Urkirche an, wie haben sie das gelebt, was Jesus gemacht hat. Und von dem aus gehen wir nachher Folgerungen für die Gegenwart ziehen. Die Frage, die uns dabei interessiert, ist immer noch die gleiche Frage wie am Anfang. Wie muss eine Kirche aussehen, die in unserer globalisierten, postmodernen Welt ihre Mission erfüllt, die Jesus ihr gegeben hat? Bei den Propheten finden wir die Vision von einem weltweiten Reich, wo der Messias drin herrscht. Ein Reich, wo Israel und Völker umfasst. Das Reich hat in der Vorstellung der Propheten ganz bestimmte Charakteristika aufgewiesen. Ich sehe es gerade da vorne, was das für Charakteristika gewesen sind. Das erste, ein neues Gottesverhältnis. Das erste Charakteristika von dem Reich, das die Propheten vorausgesehen haben. Durch das Opfer vom Gottesknecht, Jesaja 53, wird ein neues Verhältnis zu Gott möglich durch die Vergebung der Sünden. Gott wird mit den Menschen einen neuen Bund eingehen, Jeremia 31, und wird ihnen ihre Sünden vergeben. Es wird also ein neues Verhältnis zu Gott möglich sein, wenn der Messias kommt. Zweites Charakteristikum, ganzheitliches Heil. Wo der Täufer Johannes Zweifel bekommen hat an Jesus, hat er ihn gefragt, bist du der, wo man darauf wartet? Und Jesus hat Antwort gegeben, wieder mit Zitat aus dem Alten Testament. Blinde sehen wieder und Lahme können gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Matthäus 11, Vers 4. Das, was Jesus da sagt, das ist genau die Vision der Propheten gewesen. Der Messias wird kommen und den Menschen gute Nachricht bringen. Er wird ihnen das umfassende Heil von Gott in ihren ganzen Lebenszusammenhang hineinbringen. Drittes Charakteristikum, ein mächtiges Geistwirken. Joel 3. Viertes Charakteristikum, ein neues Verhältnis unter den Menschen. Ich nenne das einmal eine gerechte Weltordnung. Ich weiss, das ist ein grosses Wort, aber bei Gott geht es um grosse Sachen. Die Propheten haben nicht nur davon geredet, dass der Messias kommt und ein neues Gottesverhältnis durch Vergebung ermöglichen tut. Die Propheten haben auch davon geredet, dass der Messias Beziehungen der Menschen untereinander wird heilen. Find werden miteinander versöhnt werden. Jesaja 19, Vers 23. Wunderbar poetisch Ausdruck von Jesaja, der dröhnende Soldatenstiefel und der mit Blut befleckte Mantel werden nicht mehr sein. Jesaja 9, Vers 4. Frieden wird herrschen, Gerechtigkeit wird herrschen. Jesaja 9, 5 und 6. Schwerter werden zu Pflugscharen. Die Stelle müssen wir unbedingt lesen, auch wenn sie den meisten von uns bekannt ist. Jesaja 2. Schwerter zu Pflugscharen. Jesaja 2, 2 bis 4. Das ist eine Vision, die muss man sich auf der Zunge lassen gehen. Am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Schauen wir noch einmal, was da vorne steht. Es wäre der Moment zum Brüllen. Rum ist. Wir Evangelikalen, wir haben gesagt, es ist nicht möglich, eine gerechte Welt zu schaffen. Es ist einfach nicht möglich. Und mit dem haben wir die Sache für erledigt betrachtet. Und wir haben uns Evangelisation zugewendet. Dieser Position halte ich folgende Position entgegen. Die Verwirklichung der Gerechtigkeitsvision der Propheten kann aus Sicht des Neuen Testamentes nicht auf die Zukunft verschoben werden. Sie hat wesentlich mit dem Leben der Kirche und ihrer Mission in der Welt zu tun. Das Reich Gottes, das ist das Herzstück von der Botschaft von Jesus. Einerseits hat Jesus verkündigt, dass in seiner Person das Reich Gottes da ist. Die Vision der Propheten ist im Begriff, sich zu erfüllen. Andererseits hat Jesus vom Reich Gottes geredet als einer zukünftigen Grösse. Darum hat er uns gelehrt, fürs Kommen vom Reich Gottes zu beten. Das Reich ist schon da, aber es ist noch nicht volle Wirklichkeit. Die Kirche lebt zwischen dem Anbruch von dem Reich, wo die Propheten vorausgesagt haben, und der Vollendung von dem Reich. Was ist das Verhältnis von der Kirche zum Reich Gottes? Es gibt Serien, die herausstreichen, dass das Reich Gottes eine zukünftige Grösse ist. Das Argument: Durch Jesus ist das Reich Gottes angebrochen, aber weil Israel den Messias abgelehnt hat, ist die Verwirklichung von dem Reich auf die Zukunft verschoben worden. Systematisch sieht das dann ungefähr so aus: Wir haben das Kreuz, Jesus ist gekommen, da vorne sind Propheten, und dann haben wir das Versprechen von der Wiederkunft von Jesus. Und das Argument ist, Jesus hat das Reich verkündigt und es ist im Anbruch gewesen, im Prozess von der Erfüllung, aber weil Israel den Messias abgelehnt hat, ist das verschoben worden. Eigentlich ist in dieser Sicht das Reich Gottes so etwas wie eine Totgeburt gewesen. Und die Erfüllung von dieser Vision der Propheten ist dann auf die Zukunft verlegt worden. Das ist das Argument. Wenn das richtig ist, hat das Auswirkungen auf unser Verständnis von der Kirche. Wenn das Reich Gottes eine ausschließlich zukünftige Grösse ist, dann sind Kirche und Mission einerseits und das Reich Gottes andererseits zwei völlig unterschiedliche theologische Konzepte, die einander nicht berühren. Das, was die Propheten vorausgesagt haben über das Reich und die Lehre von Jesus über das Reich, müssten wir dann ganz ins Themenfeld der Eschatologie verlegen. Es würde bedeuten, dass die Vision der Propheten von einer friedlichen und gerechten Welt in keinem Zusammenhang mit unserer gegenwärtigen Aufgabe steht. Es würde bedeuten, dass die Evangelien in ihrer Relevanz für uns darauf reduziert werden, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ich zitiere jetzt den Reinhold Czarnowski, Evangelikale Christologie: Jesus kam, um zu sterben. Und zwischen ihnen sind 30 Jahre, die keine Bedeutung haben. Fehlt uns etwas. Wir müssten dann, wenn das richtig ist, konsequenterweise mit den Briefen vom Neuen Testament leben und nur mit den Briefen. Nur mit den Briefen. Weil das Reich Gottes keine gegenwärtige Anwendbarkeit hat. Es ist die Sicht vom Reich Gottes, die die evangelikale Ekklesiologie in den letzten 100 Jahren stark geprägt hat. Das Resultat: eine sozialethische Lähmung der Kirche. Heute setzt sich Gott sei Dank die Überzeugung durch, dass das Reich Gottes auch eine gegenwärtige Realität ist. Wenn das so ist, dann steht das, was die Propheten gesagt haben, sehr wohl im Zusammenhang von unserem Verständnis von Kirche und Mission. Wir müssen dann die Vision der Propheten, ihre Vision von einer gerechten und friedlichen Welt, mit der Kirche verbinden. Mit der Kirche und ihrer Mission. Das bedeutet, die Vision, die da von weit hinkommt, von den Propheten, die ist nicht einfach auf die Zukunft zu verlegen, sondern sie erfüllt sich da, in dieser Zeit, wo Kirche stattfindet. Und genau das, was das bedeutet, wenn diese Vision eine Anwendbarkeit hat, da, wo wir uns befinden, genau mit dem wollen wir uns jetzt befassen. Und wir fragen zuerst nach dem Verhältnis vom Reich Gottes zu der Mission. Gehen wir zu Matthäus 24, Vers 14. Matthäus 24, Vers 14. Jesus sagt da Folgendes: Dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören, dann erst kommt das Ende. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Matthäus 24, 14 zu einem sehr wichtigen Missionstext der Evangelikalen geworden. Man hat erkannt, dass das Ende nicht kommen kann, bevor alle Völker das Evangelium gehört haben. Durch den Blick aufs Ende ist der Missionseifer der Evangelikalen ganz stark gewachsen. Es ist nicht zu kritisieren, dass der Text ein wichtiger Missionstext geworden ist. Die Verbindung von Mission und Eschatologie ist biblisch. Erstaunlich ist, dass der Text nur im Blick aufs Ende ein wichtiger Missionstext geworden ist, aber nicht im Blick aufs Reich. Das ist erstaunlich. Alle Augen haben sich darauf gerichtet, dass Jesus das Ende der Welt mit dem Stand der Mission verbindet, wie immer sich das genau zu denken ist. Aber man hat wenig Aufmerksamkeit der Tatsache gegeben, dass Jesus da vom Evangelium vom Reich spricht. Evangelium vom Reich. Mit der Wendung Evangelium vom Reich bezieht sich Jesus auf was? Auf die Vision der Propheten natürlich. Die haben von dem Reich geredet. Wenn wir das Evangelium vom Reich verkündigen wollen, dann hat das von den Propheten her damit zu tun, dass wir zu einem neuen Gottesverhältnis einladen, durch die Vergebung der Sünden, die durch Jesus Christus möglich ist. Es hat damit zu tun, dass Arme gute Nachricht überkommen und ganzheitliches Heil gewirkt wird. Und es hat damit zu tun, dass Frieden und Gerechtigkeit zum Durchbruch verholfen wird. Das ist das Evangelium vom Reich. Mit dem wird etwas deutlich, was bis jetzt in der evangelikalen Theologie wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Matthäus 24, 14 ist ein ebenso wichtiger Missionstext wie Matthäus 28, 18 bis 20. Matthäus 24, 14 definiert in noch umfassenderer Weise als Matthäus 28, um was es sich bei der Mission handelt. Wenn wir von Matthäus 24, 14 ausgehen, können wir sagen, es handelt sich bei der Mission um ein dynamisches Geschehen und durch das Geschehen soll der ganzen Welt das ganze biblische Heil gebracht werden. Das ganze Evangelium der ganzen Welt. Das hat höchste missiologische Bedeutung. Es bedeutet, dass Mission mehr ist als Evangelisation und Jüngerschaft. Mission schließt Evangelisation ein, es schließt die tätige Nächstenliebe ein, es schließt Demonstration von der Gegenwart von dem Reich ein, durch Zeichen und Wunder und die Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit. Wenn wir die Gedanken bedenken von Matthäus 24 her, können wir jetzt zu Matthäus 28 gehen und die beiden Texte miteinander vergleichen. Matthäus 28, 18 bis 20. Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Worin besteht der Missionsbefehl in Matthäus 28 genau? Der Missionsbefehl besteht darin, Menschen zu Jünger zu machen. Das ist ein Befehl. Und dann folgen drei Partizipien, die angeben, wie das Menschen zu Jünger gemacht werden. Wie werden Menschen zu Jünger gemacht? Erstens, gehend. Gehend sollen Menschen zu Jünger gemacht werden. Jesus trägt den Jünger auf, gönnt zu allen Völkern. Dieser Auftrag war völlig neu. Im Alten Testament hat die Missionsmethode, wenn man dem so sagen kann, darin bestanden, dass die Völker zu Israel kommen. Das war im Alten Testament. In völliger Umkehrung von dem, was die Jünger aus dem Alten Testament herauslesen konnten, erteilt Jesus ihnen jetzt den Auftrag, zu den Völkern zu gehen. Das war völlig neu. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, stellen wir fest, es hat etwa zwei Jahrzehnte gedauert, bis sie das begriffen haben. Zweitens, sie sollen taufend Menschen zu Jünger machen. Taufe ist das sichtbare Zeichen vom Neuen Bund, zusammen mit dem Abendmahl. Menschen sollen in Gemeinschaft mit Gott und der Kirche hineingeführt werden. Und das Dritte, lehrend. Lehrend sollen Menschen zu Jünger gemacht werden. Und mit dem Lehrend wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer befassen. Wenn Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, dann verbindet Jesus die zukünftige Mission der Jünger mit der früheren Mission. Mit welcher? Matthäus 10. Jesus hat sie ja schon mal ausgesendet. Und das hat eine hermeneutische Konsequenz, und zwar folgende. Matthäus 28 kann nur in Rückbindung an Matthäus 10 in seiner ganzen Bedeutung verstanden werden. In Matthäus 10 sendet Jesus seine Jünger aus mit einem zweifachen Auftrag. Sie sollen das Evangelium vom Reich Gottes verkünden und sie sollen heilen. Das war der doppelte Auftrag. Die Jünger sollen also evangelisieren und sich gleichzeitig den Nöten der Menschen annehmen. Sie sollen inkarnatorisch handeln, indem sie die Gegenwart von dem Reich, das sie verkündigen, praktisch demonstrieren. Da zeigt sich ein Grundmuster von biblischer Sendung. Verkündigung und Heilung sind zwei untrennbare Teile von der einen Mission von der Kirche. Ich nehme an, dass alle Pfingsten mir zustimmen. Und wahrscheinlich darüber aus. Es gehört zusammen. Verkündigung und Heilung gehen immer Hand in Hand. Vergleichen wir jetzt Matthäus 10 mit Matthäus 28. Folgendes fällt auf. Matthäus 10 und Matthäus 28 unterscheiden sich nicht grundsätzlich. Der hauptsächliche Unterschied ist der geografische und ethnische Geltungsbereich der Sendung. In Matthäus 10 werden die Jünger zu den verlorenen Schafen im Haus Israel gesendet, weil die Juden als erstes Anrecht haben auf das Evangelium. In Matthäus 28 kommt jetzt nicht etwas grundsätzlich Neues, sondern der Geltungsbereich dieser Sendung wird ethnisch und geografisch erweitert. Und zwar in Übereinstimmung mit der Vision der Propheten, dass das Reich Gottes sich über die ganze Welt ausdehnen soll. Jesus sagt die Ausdehnung vom Reich auf die ganze Welt. Es handelt sich in Matthäus 10 und Matthäus 28 nicht um zwei Sendungen, sondern um eine einzige Sendung, die in zwei Etappen erfolgt. Inhaltlich ist Matthäus 10 für die Auslegung von Matthäus 28 feldbar zu berücksichtigen. Das ist Wolfgang Bittner, Heilung, Zeichen der Herrschaft Gottes. Okay. Die Feststellung, die Verbindung von Matthäus 10 und Matthäus 28 ermöglicht uns jetzt eine missiologische Neubewertung von Matthäus 28. Wenn wir Matthäus 28 als einen Beitrag für die Mission anschauen, und das will ich betonen, Matthäus 28 ist ein Beitrag zum Missionsverständnis. Wenn wir Matthäus 28 als Beitrag anschauen und nicht als den Missionsbefehl schlechthin, dann wird etwas klar, um was es bei der Jüngerschaft von Matthäus 28 geht. Die Jüngerschaft ist dort ja das zentrale Thema. Jüngerschaft ist nicht das Ziel der Mission. Jüngerschaft ist die Methode, wie dass sich das Evangelium vom Reich Gottes über die ganze Welt ausbreitet. Es ist nicht das Ziel, es ist die Methode. Evangelisation, Unterweisung in der Nachfolge und die Einführung in Gemeinschaft mit Gott und der Kirche, das ist der Kern von Matthäus 28. Darum geht es. Und jetzt muss man einen ganz wichtigen Nachsatz anschieben. So wichtig, dass diese Elemente sind für die Mission, mit dem sind die Grenzen vom Beitrag, den Matthäus 28 für unser Missionsverständnis geben kann, erreicht. Die Grenzen sind mit dem erreicht. Matthäus 28 langt nicht, um Mission biblisch zu begründen und zu definieren. Das ist nichts gegen Matthäus 28, das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Aber das ist zu viel Gewicht an einem zu kleinen Nagel. Versteht ihr, was ich meine? Anders gesagt, das Bild von vorher. Nur durch die Linse von Matthäus 28 Mission zu definieren, das langt heute nicht mehr. Und es ist ja nicht nur das, es ist ganz einfach nicht biblisch. Es ist eine schmale biblische Basis. Beachten wir nochmal den Zusammenhang zwischen Matthäus 10 und Matthäus 28. Die Rückbindung von Matthäus 28 an Matthäus 10 verbindet die Mission mit dem Reich Gottes. In Matthäus 10 werden die Jünger ja mit der Botschaft ausgesendet, das Reich Gottes ist näher. Das ist entscheidend wichtig. Es geht in der Mission also um mehr als Jüngerschaft, es geht um das Evangelium vom Reich. Und das Evangelium hat eine grosse Bedeutungsvielfalt. Es geht in die Arena vom Leben und betrifft den Menschen in seinem ganzen Lebenszusammenhang. Wenn wir die Botschaft von Jesus über das Reich die Sendung der Jünger zu der verlorenen Schafe im Haus Israel und den Missionsbefehl von Matthäus 28 als eine Einheit anschauen, dann können wir sagen, dass es in der Mission um sehr viel geht. Um was geht es in der Mission? Es geht um Verkündigung. Es geht um Verkündigung in der Mission. Es geht um das Evangelium vom Kreuz und den Ruf zum Glauben durch die Hinwendung zu Jesus Christus. Es geht um Jüngerschaft. Um die Einführung in die Nachfolge und die Gemeinschaft mit Gott. Es geht in der Mission aber noch um mehr. Wir dürfen nicht da stehen bleiben. Es geht um Demonstration. Es geht um Demonstration von der Gegenwart von dem Reich durch Zeichen und Wunder, durch Heilige. Und es geht um noch mehr. Es geht um Zuwendung zu den Armen. Das Evangelium ist gute Nachricht für die Armen. Jesaja 61, Vers 1, Lukas 4, Vers 18. Zuwendung zu den Armen gemäß dem Vorbild von Jesus. Evangelikale Mission hat bis jetzt vornehmlich geheissen, da hört Mission auf. Das ist Mission, da sind wir gut drin. Wir sind Gott sei Dank nach Pfingstler gekommen, vor 100 Jahren. Wir haben das auch noch dazu genommen, jetzt dürfen wir Halleluja sagen. Amen. Aber das haben wir den Liberalen überlassen. Es ist sich etwas am Verändern da. Es ist sich etwas am Verändern. Ganz stark. Und ich werde nachher noch mehr darüber sagen im zweiten Teil. Aber wir müssen eine biblische Grundlage haben, für das, dass die Mission so umfassend ist. Das da ist das Evangelium vom Reich. Das ist ganzheitliche Mission. Das ist die Mission der Zukunft. Wir haben bis jetzt einen biblischen Befund erarbeitet. Vom Alten Testament her, von Jesus her. Und mit dem biblischen Befund können wir zu unserer Anfangsfrage zurückkehren. Wie muss in einer postmodernen Welt, in einer globalisierten Welt, Kirchen aussehen, die ihre Mission erfüllt, die Jesus ihr gegeben hat? Wie sieht die Kirche in Aktion aus, die relevant ist für die 2,6 Milliarden Menschen, die kein WC haben? Wie sieht die Kirche aus in ihrem Umfeld, wo relevant ist für postmoderne Skeptiker und zerbrochene Durchschnittsbürger. Wie sieht die Kirche aus für die Leute, die ihr am Anfang von heute Morgen aufgestanden sind dafür? Ich habe jetzt ausführlich über Mission geredet und erst jetzt können wir uns mit der Kirche befassen. Das hat seinen Grund. Die Ekklesiologie ist im Grunde genommen ein Teilbereich der Missiologie. Mission muss immer primär sein. Nur mit einer klaren Missiologie können wir wissen, wie wir Kirche bauen. Nur mit einem klaren Verständnis, was wir als Nachfolger von Jesus in dieser Welt machen sollen, können wir wissen, wie eine Kirche aussehen muss. Wir bauen ja auch erst ein Schiff, wenn wir wissen, wohin wir fahren wollen. Nochmal, wie muss eine Kirche aussehen, die in unserer globalisierten, postmodernen Welt relevant ist? Antwort, sie muss eine Reich Gottes Gemeinschaft sein. Sie muss eine Reich Gottes Gemeinschaft sein und sie muss ihre Sendung verstehen als Verwirklichung von dem Reich. Ich sage es nochmal. Sie muss eine Reich Gottes Gemeinschaft sein und sie muss ihre Sendung verstehen als Verwirklichung von dem Reich. Was das bedeutet, werde ich in 5 Stichworten ausführen. Und für den Rest von dem Morgen wird es um die 5 Stichworte gehen, einfach so als Navigation für euch. Erstes Stichwort: Manifestation. Manifestation. Ich habe vor der Pause gesagt, dass das Reich Gottes im Leben von Jesus gesehen, angelangt, erlebt werden konnte. Das Reich Gottes war im Leben und im Dienst von Jesus manifest gewesen. Jesus hat zur Erinnerung ermöglicht, ein neues Gottesverhältnis. Wir haben gesehen, dass Propheten von dem geredet haben. Ein neues Gottesverhältnis hat er ermöglicht durch seinen Tod. Er hat ganzheitliches Heil gewirkt. Durch seinen Tod am Kreuz, durch Zuwendung zu den Armen und Unterdrückten, durch Zeichen und Wunder. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Als Erweis von der Gegenwart von dem Reich. In Israel hat man gewusst, aufgrund von Joel 3 und anderen Stellen, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann ist das messianische Reich da. Und darum ist Apostelgeschichte 2, Vers 1 so wichtig. Das ist der letzte Beweis gewesen, das Reich ist durch Jesus tatsächlich eingeführt worden. Von diesen Charakteristika haben die Propheten in vielen kräftigen Bildern geredet. Und im Dienst von Jesus sind die Wirklichkeit geworden. Jetzt ist eines der markantesten Merkmale von dem Reich im Dienst von Jesus nicht erfüllt worden. Die gerechte Weltordnung, Frieden und Gerechtigkeit. Warum ist das nicht erfüllt worden? Jesus verkündigt das Evangelium vom Reich. Er sagt, das Reich ist da. All das passiert, aber das passiert nicht. Jesus hat keinen Frieden gebracht. Er hat Widerspruch provoziert. Er hat den Menschen in ihren Nöten dient, aber er hat keine gerechte Weltordnung errichtet. Wie ist es zu verstehen, dass gerade das wichtige Merkmal der Propheten unerfüllt geblieben ist? In der Gleichnisrede über das Himmelreich in Matthäus Kapitel 13 weist Jesus darauf hin, dass ungerechte Verhältnisse bis zum Ende werden bestehen bleiben. Er hat die verschiedenen Bilder, zum Beispiel Weizen und Unkraut wird nebeneinander bestehen, bis am Ende, wenn er wiederkommt, die Trennung wird stattfinden. Das bedeutet, Frieden und Gerechtigkeit sind Charakteristika für die zukünftige Welt. Und sie werden sich im gegenwärtigen Zeitalter nicht dauerhaft durchsetzen. Mit dem scheint das Thema, das der Prophet so wichtig ist, Frieden und Gerechtigkeit, Schwerter, zur Pflugscharen, für die Gegenwart erledigt. Auf jeden Fall haben wir Evangelikalen im Westen das so verstanden. Wir haben die Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit nicht als kirchlichen Auftrag verstanden. Und wir haben stets betont, dass es nicht möglich ist, Utopia zu schaffen. Wir sind noch weitergegangen. Wir haben die Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als eine Gefahr für die Integrität des Evangeliums verstanden. Bei dem haben wir den Fehler gemacht, dass wir das Kind mit dem Bad ausgeschüttet haben. Und das arme Kind hat sich nicht nur den Kopf angeschlagen, es ist gestorben. Wir haben die Hoffnung auf gerechte Verhältnisse aufgegeben. Wir haben sie auf Sehnsucht verlegt. Und das hat zu der sozialethischen Lähmung der evangelikalen Kirchen geführt und zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit. Wir haben uns bei uns in der FG in Kloten mal gefragt, was würden wir in unserer Stadt merken, wenn es uns die nächste Woche nicht mehr geben würde? Ich will euch die Antwort gar nicht sagen. Unsere offene Jugendarbeit in der Stadt, die wir mit den Stadtbehörden zusammen machen, die würden wir vermissen. Sonst würden 95% nichts merken. Bedeutungslosigkeit. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser ist als das, aber es ist doch im Wesentlichen ein schlechtes Ergebnis. Was war das Problem? Das Problem war nicht, dass wir uns gegen den Aufbau von einer friedlichen Weltgemeinschaft gewehrt haben, die meint, sie kommen ohne Gott aus. Das Problem war auch nicht, dass wir an der Hoffnung festhalten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Das Problem war, dass wir die biblische Vision von einer friedlichen und gerechten Welt durch den Blick aufs Ende fast vollständig vom Auftrag der Kirche abgekoppelt haben. Das ist das Problem. Der Blick auf den Dienst von Jesus macht deutlich, dass das ein Fehler war. Die Vision der Propheten vom kommenden Reich war das Herzstück der Botschaft von Jesus. Er hat das Reich proklamiert. Das Reich, das in seiner Person angebrochen ist. Aber Jesus hat das Reich nicht nur angekündigt, er hat auch das Volk angefangen zu sammeln, das zu dem Reich gehört. Und mit dem sind wir beim Thema der Kirche. Mit der Berufung der 12 Jünger hat Jesus einen Kern von Anhängern um sich gesammelt. Und aus diesen Anhängern soll die Kirche werden. Das ist ja Apostelgeschichte 2 passiert. Mit der Geburt der Kirche hat sich das Reich manifestiert, wo Jesus verkündigt hat. Überlegen wir uns einmal, was das bedeutet. Wenn die Kirche die Manifestation der Königsherrschaft im gegenwärtigen Zeitalter ist, dann muss sie sich als Volk von dieser Herrschaft begreifen und als Volk von dieser Herrschaft handeln. Konkret, wenn Frieden und Gerechtigkeit ein Hauptcharakteristikum der vollkommenen Herrschaft Gottes ist und wenn sich diese Herrschaft schon jetzt in der Kirche manifestiert, dann gehört die Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit zum kirchlichen Auftrag. Das einmal ein paar Gedanken, die ich so lasse da, zum Stichwort Manifestation. Das nächste Stichwort, Verkündigung. Wir haben gesehen, dass es ein Hauptmerkmal vom Reich Gottes ist, dass das Evangelium predigt, verkündigt wird. Jesus hat gesagt, Markus 13, Vers 10, dass das Evangelium muss in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Völker. Ein heilsgeschichtliches Muss von der Verkündigung. Die wichtigste Aufgabe der Kirche ist die Verkündigung vom Evangelium, vom Reich Gottes und ihrem gekreuzigten König Jesus. Der gekreuzigte Christus ist der Hauptgegenstand von unserer Verkündigung. Der zentrale Inhalt der urchristlichen Verkündigung im Neuen Testament ist, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, das Leiden und Sterben von Jesus, seine Auferstehung, der Ruf zur Umkehr und Glauben, Zusage von der Vergebung für alle Menschen gemäß der Heiligen Schrift. Das ist ganz kurz zusammengefasst das Zentrale von dem, was sie verkündigt haben. Das Evangelium ist auf Widerstand gestoßen. Das Evangelium vom Kreuz ist für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit, sagt Paulus. Es ist ein Skandal für die Selbstgerechten, es ist eine Zumutung für die Weisen, es ist ein Rätsel für die Postmodernen und eine Anmassung für die Toleranten. Und genau das Evangelium muss verkündigt werden, weil das Evangelium rettet und kein anderes Evangelium. Die Urkirche hat sich geweigert, anstößige Elemente aus ihrer Verkündigung zu entfernen. Wir finden grosse Anstrengungen beim Paulus und in der Apostelgeschichte, Botschaft vom Evangelium so zu kontextualisieren, dass es verständlich wird. Darum hat der Paulus anders geredet als Jesus, obwohl es die gleiche Botschaft war. Der Paulus hat sich in einem ähnlich pluralistischen Umfeld bewegt wie wir heute. Aber der Inhalt von dieser Verkündigung, im Gegensatz zu der Form, der Inhalt, der ist klar umrissen und die zentralen Elemente sind beibehalten worden. Und so muss es auch bleiben, wenn unsere Mission biblische Mission ist. Ich will das bei aller Betonung von dem, was wir noch dazunehmen sollten, von unserer sozialen Verantwortung da rausstreichen. Ich werde jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, weil das bei uns unbestritten ist. Die Verkündigung ist zentral, ist wichtig. Ich würde sagen, es ist die wichtigste Aufgabe der Kirche. Nächstes Stichwort, Demonstration. Demonstration. Die Kirche hat nicht nur die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, sie muss es auch leben. Das Evangelium, das ist mehr als eine Botschaft. Das Evangelium ist ein Lebensstil. Jesus hat das Evangelium verkündet und er hat es verkörpert. Er hat nicht nur vom Reich Gottes geredet, sondern er hat die Werte von dem Reich auch in der Jüngergemeinschaft mit den Jüngern zusammen gelebt, praktiziert. Proklamation und Demonstration. Wort und Tat. Wenn die Kirche die Manifestation vom Reich ist, dann ist es ihre Aufgabe, den Wert vom Reich in ihrem Leben und ihrer Mission der Welt praktisch zu demonstrieren. Anders ausgedrückt, ein bisschen einfacher, die Kirche muss das Heil, das sie verkündigt, verkörpern. Erinnern wir uns an Propheten. Propheten haben nicht nur von einem neuen Gottesverhältnis geredet, sondern auch von einem neuen Verhältnis unter den Menschen. Frieden und Gerechtigkeit. Und den Faden müssen wir jetzt an dem Punkt wieder aufnehmen. Es ist den Propheten um viel mehr gegangen, als dass Menschen ein neues Herz bekommen. Es ist noch um mehr gegangen, dass ein paar individuelle Beziehungen geheilt werden. Sie haben eine umfassende, grosse Vision gehabt und haben davon geredet, dass die gesamte soziale Ordnung von diesem Planeten umgewandelt wird. Im Zentrum der prophetischen Vision von erneuerten Beziehungen sind drei Sachen gestanden. Hilfe für die Armen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten und Versöhnung von Finden. Ich beziehe jetzt mich, mal schauen, ob ich das finde, dass wir uns da, können, da entlang navigieren können. Ich habe es glaube ich nicht darauf gehabt. Ich beziehe mich auf das eine Merkmal von den Propheten, eben von den erneuerten Beziehungen. Und innerhalb von diesen erneuerten Beziehungen geht es um diese drei Sachen. Hilfe für die Armen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten, Versöhnung von Finden. Das war zentral bei dem Charakteristikum. Und diese drei Anliegen, die tauchen in der prophetischen Literatur immer wieder auf. Entscheidend ist jetzt Folgendes. Die Verwirklichung dieser Vision, von diesen drei Sachen, wird im Neuen Testament nicht auf die Zukunft verlegt, sondern in Verbindung mit der Kirche gebracht. Das bedeutet, die Vision der Propheten und unser Teilsein von einer Kirche, das gehört zusammen. Es ist eine Linie erkennbar von Jesus zu der Urkirche bis zu uns. In der Person von Jesus Christus in seiner Jüngergemeinschaft und in der Urkirche begann sich die Vision der erneuerten Beziehungen zu erfüllen. Und darum hat Jesus nicht nur das Reich Gottes verkündigt, er hat auch das Volk gesammelt, das zu dem Reich gehört. Er hat dem Reich eine geschichtliche Gestalt gegeben. Und da, in der Kirche, hat die prophetische Vision von einer transformierten sozialen Ordnung erstmals geschichtliche Gestalt angenommen. Geht das ein bisschen schnell? Seht ihr die Linie? Propheten, Jesus kommt, er lebt, er erfüllt das. Die Urkirche führt das weiter. Und wenn das so ist, dann hat es eine Relevanz für uns. Ich werde das nachher noch genauer ausführen. Wichtig ist jetzt folgende Beobachtung. Diese Gestaltwerdung war kein Nebenprodukt der Nächstenliebe. Es war der bewusste Versuch einer Umsetzung der prophetischen Vision durch die ermächtigende Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht irgendwie zufällig passiert, weil wir Christen ja nicht sein miteinander. Das ist etwas Revolutionäres im Gang. Das, was Jesus und seine Jünger da haben und in ihren Fußstapfen die Urkirche, das war ein heiliges Experiment gewesen. In der Geschichte. Und das hat Folgen für die Kirche. Jetzt kommt's. Was Jesus tat, was er seine Jünger zu tun lehrte und was die Urkirche in ihrem gemeinsamen Leben nachahmte, geht die Kirche aller Zeiten an. Wenn das nicht so ist, dann weiß ich nicht, wie wir die Bibel auslegen. Ich habe mit dem Satz eine hermeneutische Folgerung gezogen, aufgrund von einem biblischen Befund, den wir bis zu dem Zeitpunkt erarbeitet haben. Ist das verständlich? Eine hermeneutische Folgerung gezogen. Warum das für uns wichtig ist. Nochmal. Im Zentrum der prophetischen Vision von diesen erneuerten Beziehungen steht Hilfe für die Armen, Gerechtigkeit für Unterdrückte, Versöhnung von Finden. Und mit diesen Merkmalen, mit diesen drei, wenn wir uns jetzt im Einzelnen befassen, wie ist denn das tatsächlich abgelaufen? Wir wenden uns zuerst der Hilfe für die Armen zu. Hilfe für die Armen. Es ist eine wesentliche Sorge vom Alten Testament, dass die Armen Hilfe bekommen. Im Gesetz ist Vorsorge getroffen worden, dass diejenigen, die verarmt sind, können geholfen werden. Ich habe am Anfang das Beispiel gebracht vom Jubeljahr. Eine Massnahme zur Verhinderung von Armut. Die Sorge für die Armen ist von den Propheten geteilt worden. Der Kampf gegen die Armut war eines der beherrschenden Themen von ihnen. Sie haben unermüdlich die Reichen gestraft für ihre exzessive Reichtum und sie haben die Ausbeutung der Armen beklagt. Und wenn sie vorausgeschaut haben auf die Zeit des Messias, dann haben sie davon geredet, Jesaja 61, Vers 1, er wird den Armen gute Nachricht bringen, er wird Blinde sehend machen, er wird Gefangene in Freiheit setzen. Jesaja 11, Vers 4 könnt ihr euch notieren, wenn ihr wollt. Er wird den Armen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Im Alten Testament gibt es eine ganz starke Gerechtigkeitsvision. Jesus hat sich in der Erfüllung dieser Vision insbesondere den Armen angenommen. Zu ihnen haben zum Beispiel die Leprakranken gehört. Die haben ein ganz fürchterliches Dasein gelebt als Ausgestoßene. Sie sind auf Almosen angewiesen gewesen, sie sind bitter arm gewesen. Jesus hat sich ganz besonders zu ihnen hingezogen gefühlt. Er hat mit ihnen geredet, er hat sie angelangt und er hat sie geheilt. Jesus und seine Jünger sind aber auch konkreter geworden. Sie haben eine gemeinsame Kasse gehabt. Wenn ihr euch notieren wollt, Johannes 12, Vers 6. Johannes 12, Vers 6. Johannes 13, Vers 29. Sie haben das Leben miteinander geteilt, Jesus und die Jünger. Sie haben das Wenige, was sie hatten, nicht nur für sich selber gebraucht, sondern sie haben offenbar immer wieder an Bedürftige etwas weggegeben. Sie haben die Armen unterstützt. Das heisst, Jesus und seine Jünger haben die Gerechtigkeitsvision oder die Hilfe für die Armen gelebt. Die Urkirche hat das fortgesetzt. Sie haben materiell geteilt. Eines der Hauptmerkmale, die sie hatten, war die Gemeinschaft. Und dort, das kennen wir alle, heisst es, niemand von ihnen hat Not gelitten. Apostelgeschichte Kapitel 4. Weil es immer wieder Serien gab, die etwas gebracht haben von ihrem Besitz und das allen zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir das im Griechischen anschauen, dann kann man daraus auslesen, dass es dort nicht um eine einmalige Aktion gegangen ist, sondern dass es um häufig vorkommende Fälle gegangen ist von Besitzübereignung. Es hat offenbar immer wieder Leute gegeben, die durch den Antrieb vom Heiligen Geist einen Teil von ihrem Besitz verkauft haben und dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Und so haben die Bedürftigen können unterstützt werden. Wir sehen also eine klare Erfüllungslinie. Das, was die Propheten im Alten Testament vorausgesehen haben, das erfüllt sich bei Jesus und seiner Jüngergemeinschaft. Die Urkirche in Jerusalem hat offenbar das, was Jesus gelehrt und gelebt hat, als sie betreffend betrachtet und hat das in ihrem Umfeld weitergeführt. Das ist eine Erfüllungslinie vom Alten Testament bis in die Zeit der Kirche rein. Also kein Ding von, wir dürfen das in die Zukunft verschieben, sondern da ist ein heiliges Experiment im Gang, das Potenzial hat, eine Welt zu verändern. Die prophetische Vision von einer transformierten Gesellschaft hat nebst der Hilfe für die Armen auch Gerechtigkeit für die Unterdrückten eingeschlossen. Beide Anliegen sind eng miteinander verbunden. Wir haben Hilfe für die Armen, wir haben Gerechtigkeit für die Unterdrückten. Armut ist häufig eine Folge von Unterdrückung. Jesus hat die Vision der Propheten erfüllt, indem er sich der Randgruppe angenommen hat. Die Behinderten, die Prostituierten, die Kranken, die Steuereintreiber. Allein die Tatsache, dass Jesus ein Anliegen gehabt für arme Menschen, hat ihn zum Anwalt der Unterdrückten gemacht. Armut war damals sehr oft die Folge von Unterdrückung. Unterlassene Lohnzahlungen, hohe Steuerabgaben, Verwalter, die die Angestellten schlecht behandeln. Gleichnis von Jesus reflektiert die Zustände recht gut. Jesus hat sich diesen unterdrückten Menschen angenommen und er hat Zeit mit den Ausgestoßenen verbracht. Die Frauen haben zu dieser Schicht gehört, ihre religiösen Rechte sind stark eingeschränkt gewesen, man hat sie oft mit Minderwertigkeit bedacht. Jesus hat aber nicht nur am unteren Teil der Gesellschaft gewirkt, sondern er ist auch ganz oben eingestiegen. Er hat die geistliche Elite vom Land frontal angegriffen, denke an Matthäus 23, seine öffentliche Rede, der Weheruf gegen Pharisäer und Schriftgelehrte. Er hat sie öffentlich angeklagt, ein ungerechtes System aufrechtzuerhalten. Er sagt, Matthäus 23, ihr dürft den Leuten unerträgliche Lasten aufbürden und ihr dürft das, was vom Gesetz gefordert ist, außer Acht lassen. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Glauben. Und mit dem bezieht sich Jesus auf die Vision der Propheten. Jesus war ein Störenfried der Mächtigen. Die Kirche in Jerusalem hat die Gerechtigkeitsvision fortgeführt im gemeinsamen Leben. Sie haben, wie wir gesehen haben, das, was sie besessen haben, miteinander teilt, damit ein Ausgleich entsteht zwischen Arm und Reich. Der Apostel Paulus hat ganz ähnlich gehandelt. Wir nehmen den Paulus ja wahr als einen, der sich aufgeopfert hat für die Verbreitung vom Evangelium und das ist völlig zutreffend. Der Paulus hat aber auch viele Jahre, viel Energie von seinem Dienst dazu eingesetzt, eine Sammlung zu organisieren für die Kirchen in Jerusalem, die aufgrund der Verfolgung verarmt war. Das nimmt einen rechten Raum ein in seinem Leben. Und das war für ihn nicht einfach gewesen, ja, wir müssen ein bisschen nett sein miteinander. Das war für ihn Demonstration vom Evangelium gewesen. Das war für ihn gelebtes Reich Gottes gewesen. Oder wenn du im Jakobusbrief gehst, dann siehst du den Herzschlag der Propheten für Gerechtigkeit. Der Jakobus tut mit markigen Worten die Reichen strafen und er klagt sie an. Ihr habt unrechtmässig Besitz erworben. Ihr habt euren Arbeitern den Lohn nicht gezahlt. Was würde bei einer Gewerkschaft gearbeitet haben? Es klingt alles, klingt es nicht irgendwie alles ähnlich, wenn wir das auf heute übertragen? Es klingt doch alles so ähnlich. Okay. Nicht zuletzt haben die Propheten auch eine gerechte und friedliche Welt vorausgesehen. Der Messias soll eine beständige Herrschaft vom Frieden errichten auf der ganzen Welt. Wir haben jetzt also die drei Merkmale, Hilfe für die Armen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten und eine gerechte und friedliche Welt. Wie hat Jesus das dritte Merkmal, eine gerechte und friedliche Welt, verwirklicht? Wie hat er das gemacht? Indem er die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht hat und sie zu einer Gemeinschaft verbunden hat. Er hat sie gelehrt, als versöhnte Menschen zu leben. Er hat einen Jünger charakterisiert, Seligpreisungen, als Friedensstifter. Er hat sie gelehrt zu vergeben. Und zwar in einem Mass, wo ihre Vorstellung total überstiegen hat. Er hat seinen Jüngern selber Versöhnung vorgelebt und hat denen, die ihn gekreuzigt haben, vergeben. Jesus hat eine unglaublich gemischte Truppe angeführt von Nachfolgern. Fischer mit einer einfachen Bildung. Steuereintreiber, die sich von der Korruption abgewendet haben. Prostituierte, die frei geworden sind. Terroristen, die auf Gewalt verzichtet haben. Besessene, die frei geworden sind durch ihn. Das war an Jesus seine Truppe. Die Jüngergemeinschaft, die hat auf den ersten Blick mit dem Reich der Propheten überhaupt nichts zu tun gehabt. Wenn man die Voraussagen bei den Propheten anschaut, zum Beispiel Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 2, ein mächtiges Reich, das sich über die ganze Welt erstreckt und alle anderen Reiche der Welt wie den Stein überrollt, wie soll in der Jüngergemeinschaft von Jesus das mächtige Reich angebrochen sein? In den Worten von Ronald Sider, diese neue Gemeinschaft von erlösten Gesindel war eine lebendige Demonstration des heraufziehenden messianischen Königreichs, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrschten. Ihre bloße Existenz bestätigte Jesu Ankündigung des Evangeliums vom Reich und stellte gleichzeitig einen zentralen Teil von ihm dar. Das bedeutet, durch ihre Zusammensetzung, ihre gemischte Zusammensetzung, ist die Truppe um Jesus eine Botschaft gewesen. Die Art und Weise, wie Jesus und seine Jünger die prophetische Vision von dem messianischen Königreich gelebt haben, die hat Bedeutung für uns als Kirche. Wenn Jesus die Merkmale in seiner Jüngergemeinschaft ausgelebt, wo die Propheten davon geredet haben, und wenn die Urkirche den Lebensstil weitergeführt hat, und wenn Briefe, wie wir gesehen haben, den Lebensstil reflektieren, dann sind die Charakteristika vom Reich Gottes zentral für die Kirche. Das hätte ich auf den Beamer tun sollen. Nochmal. Das war ein bisschen viel. Einfach um den Argumentationsstrang klar zu machen. Wenn Jesus die Merkmale der Propheten von dem Reich mit seinen Jüngern verwirklicht hat und wenn die Urkirche den Lebensstil weitergeführt hat, und auch Briefe den Lebensstil reflektieren, dann sind die Charakteristika vom Reich Gottes für uns heute relevant und verbindlich. Kirche ist das Volk vom Reich. Kirche muss das Reich verkündigen und sie muss das Reich verwirklichen in ihrem gemeinsamen Leben. Wenn sie das nicht macht, wenn sie das Evangelium nur verkündigt, aber nicht verwirklicht in ihrer eigenen Reihe, dann weiss ich nicht, was Kirche ist. Auf jeden Fall nicht Kirche von Jesus Christus. sind gleich dann einer Fußballmannschaft, die über Spielzeuge brütet, aber nie im Stadion einläuft. Eine Fußballmannschaft, die Theorien über Spielzeuge publiziert und Fußballkongress organisiert, hoffentlich ohne den Sepp Blatter, aber nie Fußball spielt. Das ist dann die Kirche. Aber das ist nicht die Kirche von Jesus Christus. Es geht um eine ganzheitliche Sache. Es geht um eine Verwirklichung vom Willen Gottes auf der Welt. Ich will es so sagen. Nachher machen wir Pause. Die Kirche hat nicht nur die Aufgabe, das Heil zu verkündigen. Sie muss es in ihrem Leben auch verkörpern. Und das bedeutet, dass sie die Mission, die Jesus hatte, fortsetzt und wie er sich den Armen von dieser Welt annimmt. 800 Millionen bitterarme Menschen auf dieser Welt. Es bedeutet, dass die Kirche im Leib Christi selber für mehr Gerechtigkeit und Ausgleich sorgen muss. Wenn ihr euch Abendmahl vorstellt, als ein grosser Tisch, der von der nördlichen bis in die südliche Erdhälfte geht, dann sitzt ihr in der südlichen Hälfte vom Tisch vom Herrn. Arme Menschen. Und im Norden sitzen mit den Reichen. Das kann es doch nicht sein. Was ist das für ein Zustand von der Kirche? Wenn wir das Reich Gottes verkörpern wollen, dann müssen wir versöhnte Beziehungen leben. Wir sollten bekannt sein für das, dass wir lieben, dass wir Frieden stiften. Die Kirche sollte bekannt sein für das, was sie vertritt, und nicht für das, was sie bekämpft. Amen. Ich komme gerade spontan in den Sinn, bei uns in Zürich war mal Christopher Street Day oder etwas, und da habe ich per Mail von einer Gruppe von Christen einen Flyer bekommen, der extrem scharf formuliert war. Und ich musste sagen, eigentlich, was sie schreiben zum ganzen gelebten Homosexualität, das sehe ich genau wie sie auch. Ich kann das nicht, unterstreichen. Ich bin genau gleich dagegen. Aber irgendwie hat es mich traurig gemacht, der scharfe Ton. Für was man ist, oder? Wir sind dafür, dass wir dagegen sind, oder? So in dem Stil. Und ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, ich teile dein Ziel, aber ich kann die Liebe von meinem Herr, Jesus Christus, in diesen Worten nicht entdecken. Darum kann ich nicht mehr machen. Wir sollten bekannt sein für das, wo wir dafür sind und nicht, wo wir dagegen sind. Nur so können wir die Kirche von Jesus Christus sein. Nur so sind wir das Volk vom Reich. Und nur so können wir in einer globalisierten Welt den Auftrag leben, wo Jesus uns gegeben hat. Jetzt gebe ich euch noch einmal 7 Minuten Zeit. Setzt euch noch einmal in Gruppe zusammen. Und das, was euch gerade zuvorderst ist, diskutiert das miteinander. Ich gebe euch ein weiteres Stichwort auf die Frage, wie sieht eine Kirche aus, die die Werte des Reich Gottes verkündigt und verkörpert tut. Wir haben gesehen, die Kirche ist die Aufgabe, übertreibt, das Evangelium zu verkündigen und Demonstration vom Evangelium zu leben. Es ist ihr Privileg, als Volk vom Reich, wo Jesus schon jetzt König ist, zu leben und auch entsprechend zu handeln. Und das Leben als Reich Gottes Gemeinschaft, das steht im Widerspruch zu den Grundsätzen, wie menschliche Gesellschaften funktionieren. Und das bedeutet, die Kirche kann ihre Aufgabe in der Welt nur dann erfüllen, wenn sie sich als Alternative zur Gesellschaft versteht. Die Kirche muss eine Kontrastgesellschaft sein zu der Gesellschaft, in der wir drin leben. Nur dann kann sie das Licht der Welt sein. In diesem Zusammenhang müssen wir die Frage stellen, hat Jesus überhaupt die Welt verändern? Weil wenn Jesus das nicht hat wollen, dann müssen wir sie auch nicht verändern. Wir sind gesendet wie Jesus. Hat Jesus überhaupt die Welt verändern? Jesus war doch kein politischer Mensch gewesen. Oder vielleicht doch? Ich frage dich, ist einer, der die politische und geistliche Elite öffentlich angreift, Matthäus 23, und sie Schlangenbrut nennt, kein politischer Mensch? Das wäre etwas gleich, wenn einer die Vereinigte Bundesversammlung stürmt und Hiebe von links bis rechts austeilt und das zu bester Sendezeit. Ist so einer nicht ein politischer Mensch? Ist einer, der im Tempel Tisch umstoßt und Strafreden haltet, kein politischer Mensch? Das wäre etwas gleich, wie wenn einer einen Paradeplatz auf Zürich geht und die schöne Bankenfassade mit Farbbeutel bewirft und nachher in die Generalversammlung von der UBS geht und weniger Ospel und mehr Gospel fordert. Das wäre politisch. Das wäre hochpolitisch, oder? Das würde in den Schlagzeilen kommen. Es stimmt, Jesus hat kein politisches Programm gehabt. Aber das bedeutet nicht, dass es Jesus nur um die Veränderung der Herzen gegangen ist. Jesus hat Israel als gesamtes Volk zur Umkehr gerufen. Er hat wie Propheten das Herzensanliegen gehabt, dass Israel als Nation umkehrt zu Gott. Er hat viel Zeit verwendet auf Begegnung mit einzelnen Menschen. Er hat aber auch ganze Städte im Blickfeld gehabt. Er hat über Jerusalem brüllt. Es ist Jesus, um sie unseren heutigen missiologischen Begriff zu sagen, auch um Transformation von Israel gegangen. Israel war vor Rom unterjocht, gefangen in einer Herrschaftsstruktur, die auf Ausbeutung und Macht basiert hat. Auf diese Situation hat es verschiedene Reaktionen gegeben, auf die Unglückssituation in Israel. Da haben wir zum Beispiel die Essener. Die Essener, die haben sich aus der Gesellschaft zurückgezogen. Das waren Totalverweigerer. Die haben auf das Einbrechen vom Reich Gottes gewartet und haben nichts Sichtbares unternommen, außer sich persönlich zu heiligen. Wir haben die Pharisäer. Die Pharisäer, das waren Teilverweigerer. Die haben ursprünglich ein gutes Anliegen gehabt, haben sich aber in frommer Haarspalterei übertroffen. Die Pharisäer, bei all denen, die ich jetzt aufzähle, das sind die, die uns am nächsten sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Zeloten. Die Eiferer. Das waren Terroristen. Das waren die, die darauf gewartet haben, dass ein Signal kommt für den bewaffneten Kampf. Und dann haben wir noch die messianische Randgruppe. Das waren die, die Jahwe treu waren und still gehofft haben auf das Kommen vom Reich Gottes. Jesus hat keinen von diesen Weg gewählt, um die jüdische Gesellschaft zu verändern. Keinen von denen. Was Jesus gemacht hat, ist Folgendes. Ich hoffe, man kann es lesen. Senfkornrevolution. Die Senfkornrevolution hat darin bestanden, bei der messianischen Randgruppe anzuknüpfen und eine Alternativgemeinschaft aufzubauen als Gegensatz zu der römischen Herrschaftsstruktur. Eine Senfkornrevolution, die im Kleinen anfängt. Das war die Strategie von Jesus. Jesus hat Menschen aus allen Schichten angezogen. Die messianische Randgruppe. Ein einfacher Fischer wie der Petrus. Der reiche Josef von Arimathäa. Der Simeon, der auf die Rettung von Israel wartet. Frauen aus der Oberschicht. Kollaborateur mit dem ungeliebten System, die bereit sind, sich verändern zu lassen. Diese Menschen hat Jesus gesammelt. Und er hat sie gelehrt, nach dem Maßstab von dieser innenbrechenden Herrschaft von Gott zu leben. In dieser Senfkorntruppe nahm die alternative Gestalt an. Ihre radikale Ethik der Nächstenliebe war eine beunruhigende Gemeinschaft mit einem hohen gesellschaftlichen Veränderungspotenzial. Jesus hat angefangen, Gesellschaft von unten, von der untersten Schicht an zu verändern und nicht von oben. Kein Trickle-Down-Effekt. Senfkorntruppen als Alternative. Das da ist Chile. Das ist Chile. In der Kleingruppe bei uns daheim versuchen wir, eine Senfkorntruppe zu sein. Sie besteht zurzeit aus 5 Personen. Ein gewöhnlicher Pastor wie ich, eine wunderbare Frau, die ich mit ihr 23 Jahre verheiratet bin. Ein autistischer Sozialhilfeempfänger, der eine tiefe Liebe zu Jesus hat. Eine Singlefrau, die keine sein will. Und ein unentschlossener Suchender, bei dem ist AIDS ausgebrochen. Und er schwankt hin und her zwischen Jesus und den Drogen. Das ist unsere Senfkorntruppe. Wir lieben einander. Wir streiten miteinander. Das ist wirklich wahr. Wir haben nie so viel gestritten mit Leuten in der Gemeinde wie mit unseren Leuten. Und wir versöhnen uns. Und wenn einer ein Bett braucht am Abend, dann kommt er eins über, kann dort pfusen. Mein Job ist es, die Truppe zu führen. Das kommt mir manchmal vor wie eine Mischung aus Feldprediger und Zirkusdirektor. Das ist mein Reich Gottes. Da versuche ich ganz konkret dazu beizutragen, dass das Senfkorn wächst und eine Revolution daraus wird. Jesus hat seine Nachfolger gelehrt, als versöhnte Menschen zu leben. Das sind nicht christliche Nettigkeiten, ich sage es nochmal. Das war ein heiliges Experiment, die bewusste Umsetzung der Vision der Propheten. 7x70 Mal einander vergeben. Barmherzigkeit leben, Sanftmut leben, Geduld haben miteinander. So hat die Senfkorn-Revolution vom Zimmermann von Nazareth ausgesehen. So stellt sich Jesus alternative Kirche vor. Jesus hat die Kirche, die er gegründet hat, die Sammlung der Jünger zu einer Gemeinschaft, als bewusste Alternative zu Macht und Herrschaft verstanden. Das zeigen uns seine Worte aus Matthäus 20, Vers 25 bis 27. Da tut Jesus beides miteinander verbinden. Matthäus 20, 25 bis 27. Ihr wisst, sagt er zu den Jüngern, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Sagen wir es mit unseren Worten. Die Kirche sollte als Volk des Reiches nach den Maßstäben dieses Reiches leben und sie verkörpern. Sie stellt einen Kontrast dar zur Herrschaftsstruktur, nach denen die Gesellschaften der Welt funktionieren. Das Evangelium vom Reich, wo wir als Christen leben sollen, das ist also viel mehr als die Ansammlung von Ideen. Es ist viel mehr als das Reich vom Herz, obwohl das Herz entscheidend wichtig ist. Wie konkret die Alternative ist, wo Jesus gelebt hat, das zeigt sich in Markus Kapitel 10. Ich will den Text mit euch lesen. Markus Kapitel 10. Da fragt der Petrus Jesus: Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bringt es, Jesus? Und Jesus sagt Folgendes. Markus 10, Vers 29. Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Wie meint Jesus das, wo jetzt kommt? Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Interessantes Versprechen, nicht wahr? Wie ist das zu verstehen? Und wie ist das ähnliche Versprechen zu verstehen in der Bergpredigt, die wir so gut kennen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommt ihr alles Lebensnotwendige über. Antwort: Jesus hat eine neue Gemeinschaft gegründet. Und die Gemeinschaft ist in einer neuen sozialen Ordnung bestanden. Seine Nachfolger haben nicht nur Erlösung von ihren Sünden erfahren, sie haben auch erlöste wirtschaftliche Beziehungen gelebt. Es hat ihrer Gemeinschaft echte Güter der Gemeinschaft gegeben. Sie haben ihr das Leben geteilt. Und darum hat es in dieser Gemeinschaft wirtschaftliche Sicherheit gegeben. Jeder Nachfolger von Jesus, der von seiner Familie verstoßen worden ist oder sie verlassen hat, hat jetzt mehr Brüder und Schwestern gehabt als vorher. Und der Besitz von diesen Brüdern und Schwestern um ihn herum war auch sein Besitz. Sie haben es miteinander geteilt. Und so ist in schwierigen Zeiten ein Ausgleich entstanden. Wenn jemand verfolgt worden ist und verarmt ist, dann hat er jetzt mehr Brüder und Schwestern um sich herum gehabt. Aber die hat er nicht nur am Sonntag im Gottesdienst getroffen, die haben das Leben miteinander geteilt. Das ist echte wirtschaftliche Sicherheit. Und das zeigt uns, das Evangelium ist eine Alternative, das Evangelium ist ein Lebensstil. Wenn Kirche in unserer postmodernen Welt relevant sein will, dann muss sie die Art von Gemeinschaft lernen leben, wo Jesus und seine Jünger gelebt hat. Eine messianische Spiritualität. Das Evangelium, das sie verkündigen, muss in ihrer Gemeinschaft sichtbar werden. Demonstration, das haben wir gesehen. Wenn die Kirche sich darauf beschränkt, das Evangelium zu verkündigen, dann wird ihr je länger, je weniger zugelassen werden. Je länger, je weniger sind postmoderne Menschen bereit, aufgrund von zutreffenden Antworten zu glauben. Sie müssen sehen. Proklamation und Demonstration. Missiologisch gesagt, Transformation der Gesellschaft fängt in der Transformation der Kirche an. Erst durch eine glaubhafte Demonstration vom Reich Gottes, erst durch die Verkörperung vom Heil in der Kirche selber, kann die Kirche glaubhaft das Evangelium weitergeben. Und mit dem bestätigt sich die These, die wir damit angefangen haben. Wenn die Kirche sich als Reich Gottes Gemeinschaft versteht und seine Werte radikal lebt, wird sie eine glaubhafte Demonstration biblischen Heils sein. Eine anziehende Alternative mit dem Potenzial, die postmoderne Gesellschaft zu transformieren. Ich gebe Ihnen als letztes Stichwort. Attraktion. Kirche muss eine Reich Gottes Gemeinschaft sein. Was heisst das? Vier Stichworte gesehen, wir sind jetzt beim fünften und letzten Stichwort, was es heisst, in der postmodernen Welt, globalisierten Welt, eine Reich Gottes Gemeinschaft sein. Zu einer Reich Gottes Gemeinschaft gehört, wie wir gesehen haben, die Demonstration vom Evangelium im gemeinsamen Leben der Kirche. Durch das ist sie eine Alternative zur Herrschaftsstruktur der Welt. Durch das wird sie glaubwürdig. Ich habe heute Morgen versucht, eine missiologische Ekklesiologie zu entwickeln. Das eher Ungewöhnliche an meiner Argumentation war, dass ich nicht nur bei Matthäus 28 war oder hauptsächlich dort, sondern dass ich stark ins Alte Testament zurückgegangen bin. Das ist unevangelikal in einem gewissen Sinn. Es ist natürlich total biblisch wegen Sabbat. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Ich bin überzeugt, dass das Alte Testament für Kirche und Mission neu entdeckt werden muss. Unter uns Evangelikalen ist das Alte Testament darauf beschränkt worden, dass es auf die Geburt vom Erlöser und sein Werk am Kreuz vorbereitet. Das ist eine wunderbare Vorbereitung, aber es gibt viel mehr. Es hat mehr zu bieten. Wir haben gesehen, dass sich eine Linie ziehen lässt von der prophetischen Vision zu Jesus, zu der Urkirche und bis in die Gegenwart ein. Und dass diese Vision, das, was sie gelebt haben, äußerst relevant ist für unser postmodernes Zeitalter. Es gibt noch ganz andere Argumentationsstränge, um das gleiche Anliegen überzubringen, wie ich heute Morgen versucht habe. Wir könnten zum Beispiel zum Exodus gehen. Und den Exodus als Demonstration von ganzheitlichem biblischem Heil nehmen und dort schauen, wie offenbart sich Gott als Gott, der Heil schafft und das dann in die Gegenwart transportieren. Aber für das haben wir keine Zeit. Mit einem Argumentationsstrang haben wir uns erst am Rand befasst, mit dem alttestamentlichen Israel. Und ich möchte unter dem Stichwort Attraktion diesen Strang jetzt noch aufnehmen und mit dem meine Argumentation abrunden. Im Alten Testament finden wir vergeblichen Missionsbefehl. Israel ist nie gesagt worden, predigt den Namen von Yahweh unter den Völkern. Und doch ist Israel ein zutiefst missionarisches Volk gewesen. Das zeigt sich an den Begriffen, die im Alten Testament für Israel gebraucht werden. Ein Begriff, ein Priestertum. Exodus 19, 5 bis 6. Ihr seid eine Priesterschaft. Was macht ein Priester? Ein Priester steht zwischen Gott und den Menschen. Er führt Menschen zu Gott hin. Israel hätte als heilige Priesterschaft die Aufgabe gehabt, die Völker zum Glauben an Yahweh hinzuführen. Ein anderer Begriff, der gebraucht wird, Israel ist ein Licht. Jesaja 49, Vers 6. Es ist mein Licht, damit die Erkenntnis von Yahweh bis an das Ende der Erde scheint. Im Volk Israel hat man gesehen, wer Gott ist und Gott erkennen. Wir haben einen weiteren Begriff, vielleicht gibt es noch andere, das sind die drei, die mir so prominent in den Sinn gekommen sind, Zeugen. Jesaja Kapitel 43, Vers 9 und folgende. Ihr seid meine Zeugen. Israel sollte die Zeugen für Yahweh sein, den Namen von Gott in der ganzen Welt bezeugen. Und die logische Folge davon ist, Menschen kommen zum Glauben an Gott. Jetzt ist die Frage, wenn Israel Priester, Licht und Zeuge ist, aber keine Aufgabe gehabt hat, zu den Völkern zu gehen, wie soll Israel die Aufgabe ausführen? Antwort: durch Gemeinschaft. Durch Gemeinschaft. Israel war beauftragt, das Heil Gottes in seinem gemeinschaftlichen Leben sichtbar zu machen, sodass die Völker zu Yahweh hingezogen werden. Mit anderen Worten, Die Missionsmethode von Israel war attraktionaler Natur. Die Völker werden gezogen. Das meine ich mit attraktional. Wir sehen das im Alten Testament häufig. Gott verspricht das. Wenn sein Volk gehorsam ist, wird Gott sein Segen ausschütten. Und dann heisst es, und Völker werden kommen und sehen und sich verwundern, was für ein wunderbarer Gott da ist. Und sie werden in der gesellschaftlichen Verfassung von Israel den wahren Gott erkennen. Israel war der Zeuge Jahwes und dieses Zeugnis war das Zeugnis einer Gemeinschaft. Das müssen wir uns für Chile merken. Wir sind Zeugen von Gott und das Zeugnis ist auch das Zeugnis von einer Gemeinschaft. Die gesellschaftliche Verfassung von Israel, die Qualität vom Leben miteinander, das war eine Verkörperung von biblischem Heil. Durch den Gottesdienst, durch die Opfer, haben die Menschen können sehen, dass der Mensch Vergebung braucht und zu Gott kann kommen und versöhnt werden. Durch das wirtschaftliche System hat man Gott als Gott von der Transformation können erkennen. Als ein Gott, der bekümmert ist um Zustände, wo die Menschen darin leben. Wir haben gesehen, dass das Jubeljahr dazu gedient hat, Armut zu verhindern oder zumindest zu lindern. Gott ist die Wirtschaft so wichtig wie der Gottesdienst. Ich sehe keinen Unterschied. Was nützt einem Israelit, wenn er damals in den Tempel gehen konnte, um Gott anzubeten, aber im Alltag ist zu unmoralischen Entscheidungen gezwungen gewesen, weil er in der Schuldsklaverei war? Was nützt es? Was nützt es einer gläubigen Frau in Nairobi, wenn sie im Gottesdienst kann Gott anbeten und verbaut wird und sich nachher muss prostituieren, um ihre Kinder zu ernähren? In der Blütezeit unter dem Salomo war Israel eine glaubhafte Demonstration von dem ganzheitlichen Heil von Gott. Es war überaus gesegnet und hat die Völker zu sich angezogen. Das Heil von Gott konnte gesehen werden, erlebt werden, angelangt werden, bestaunt werden. Israel war in selber Zeit nicht mit einer Botschaft gesendet. Israel selber war Botschaft. Israel war Botschaft. Du und ich, wir sind ein Teil der Botschaft. Die Kirchen, die wir bauen, das ist Botschaft, das ist ein Teil der Botschaft. Jesus sagt, dass wir Liebe haben untereinander, dass wir einander vergeben sollen, dass wir uns um Einheit bemühen sollen und dass an dem erkannt wird, wer wir sind. Die Kirche unterstützt nicht nur Mission, die Kirche ist Mission. Und das ist dann eigentlich Missionale Church. Eine Kirche, die nicht nur gibt für Mission oder die sagt, wir haben eine Mission oder wir unterstützen die Mission, wir sind Mission. Alles, was wir machen, ist Mission. Konkreter. Kirche. Ihre Verkündigung, die gehört werden kann, ihre Anbetung, die erlebt werden kann, ihre Gemeinschaft, die beobachtet werden kann und ihr Dienst an der Gesellschaft, der gesehen werden kann, bilden zusammen ihre Mission. Das ist ganzheitliche Mission. Und da möchte ich zum Schluss nochmal das Stichwort inkarnatorisch ins Spiel bringen. Wir haben gesehen, so in den 90er Jahren ist das Stichwort inkarnatorisch wichtig geworden für die Mission. Wir müssen uns den Menschen zuwenden. Heute wird die missionale Kirche bezeichnet als eine Kirche, die inkarnierend handelt. Sie tut sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, sondern missionale Kirche geht zu den Menschen und dient ihnen, wie Jesus das gemacht hat. In dem Zusammenhang wird die traditionelle Kirche dafür gerügt, dass sie sich darauf beschränkt, Menschen in ihre Gemeinschaft hineinzuziehen. Die Kritik ist über weite Strecke berechtigt. Es ist gut, dass man anhört. Aber man muss sich auch von neuen Einseitigkeiten hüten. Das attraktionale Element, das hat durchaus seine Berechtigung. Inkarnation und Attraktion muss ein gesundes Gleichgewicht haben. Die Kirche muss sowohl inkarnierend handeln, als auch attraktional sein. Da braucht es beides. Der Blick auf Israel zeigt uns, dass das attraktionale Element wichtig ist. Ich bin sicher, dass wir das in Zukunft immer noch werden brauchen. Es ist ein Teil von unserer Mission. Aber attraktional sein bedeutet nicht, dass wir uns mit uns selber beschäftigen und ab und zu einen Gottesdienst versuchen, die Menschen anbieten, obwohl es das einschliessen kann. wenn wir Israel als ein Missionsmodell verstehen, als ein Modell von der Attraktion, dann geht es um viel mehr. Es geht um authentische Gemeinschaft. Es geht um ein Leben, wo das Reich Gottes pulsiert, wo man es sieht. Es geht um radikale Nächstenliebe. Es geht um erlöste Beziehungen. Attraktional meint also viel mehr als Angebot von attraktiven Gottesdiensten. Es geht um die Verkörperung vom Heil im Leben der Kirche. Und wenn die Kirche das macht, wird sie eine grosse Glaubwürdigkeit bekommen. Und sie wird durch ihre Authentizität anziehend auf Menschen wirken. Ich glaube, das ist die Kirche, die wir brauchen für die Zeit, die vor uns ist. Ich habe nach einem abrundenden Abschluss gesucht, habe keinen gefunden und darum bin ich jetzt hier einfach fertig. Thank you.